deinen Sohn Großes getan hast. Und wie die Wort uns, die Schrift uns auffordert, dass wir hinaufschauen sollen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl hätte Freude haben können, das Kreuz duldete, sondern sich gesetzt hat zu Rechten Gottes des Vaters. Das ist unser Gebet, dass wir dich sehen, Jesus. Und dass wir ja dich loben in unseren Herzen. Dich lieben für das, was du für uns getan hast. So leite unsere Gedanken und unsere Sinne an diesem Morgen zu dir. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Menschen leiden seht. Wir werden ja ganz oft, ganz plötzlich damit konfrontiert, wie heute Morgen auch, in dem Fall von Joels Opa, den Hans Steinacker. Wir hören, dass eine Krankheit in einen Menschen gekommen ist, wie eine Hiobsbotschaft. Und das trifft uns natürlich und das schockiert uns, wenn jemand im Leben so etwas erfahren muss. Und wir leiden darunter und wir haben Mitgefühl, auch mit dem Hans, dass er noch Gnade findet bei Gott. Aber meistens können wir nicht wirklich nachvollziehen, was bedeutet das jetzt für diesen Menschen, dieses Leid, diese Schmerzen? Was bedeutet das für ihn? Das heißt nicht, dass wir, auch wenn es nicht nachvollziehen können, nicht der Bibel irgendwie Trost zukommen lassen können von der Bibel, aber meistens wissen wir eh nicht, was wir sagen sollen oder diesen Menschen sagen sollen, wie wir ihnen begegnen sollen, um ihnen Trost zu geben. Und es fällt uns sehr schwer zu verstehen, was diese Person erdulden muss. Wenn wir das Leiden und die Schmerzen Jesu sehen, die er am Kreuz für uns erduldet hat, dann können wir auch nicht wirklich nachvollziehen, was Jesus da erleben musste am Kreuz von Golgatha, wie schwer das für ihn war. Und an so einem Sonntag wie heute, dann erinnern wir uns hier in besonderer Weise an das, was Jesus für uns getan hat. Wir werden auch später dann zusammen das Abendmahl feiern und richten unsere Blicke hinauf zu dem, der gekreuzigt wurde. Und es geht immer wieder darum, dass wir Jesus sehen, für das, was er für uns getan hat, um auch Trost für uns zu finden, um, wie der Hebräerbriefschreiber auch sagt, dass wir den Mut nicht verlieren, dass wir nicht müde werden in diesem Kampf, in dem wir alle stehen und dass wir unsere Liebe wächst zu unserem Heiland, der so viel für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Jesaja 53, Vers 3 verrät uns, dass Jesus ein Mann war, der mit Schmerzen und Leiden vertraut war. Und neben Jesaja 53 gibt uns der messianische Psalm 22 einzigartig, prophetisch einen Einblick in die Schmerzen Jesu am Kreuz. Lass uns gemeinsam das persönlichste Buch der Bibel aufschlagen, die Psalmen. Wir gehen zu Psalm 22 und lesen den Text nacheinander. Psalm 22. David erschrieb diesen Psalm über 1000 Jahre vor Christus. Er schrieb über Dinge, die er selber erlebt hat, in schmerzhafter Weise, die ihm sehr wehtaten. Aber er erlebte das, was er erlebte hat in dem Psalm, wir werden das sehen, in Voraussicht auf das, was Jesus, der Messias, der größere David, am Kreuz erdulden musste. Und schaut mal, dieser Psalm wurde über 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Und wenn wir den Psalm lesen, denken wir, das ist immens, wie viele Details dieser Psalm uns verrät über die Kreuzigung. Aber wir leben in einer Zeit, wo es geschrieben wurde, da gab es die Kreuzigung noch gar nicht. Sie war ja eine Erfindung der Römer. Und wir sehen, wie hier Gottes Wort inspiriert ist und sich alles erfüllt in dem, was auf Golgatha geschehen ist. Und so finden wir mindestens 15 Zitate oder Anspielungen des Psalms im Neuen Testament, wie Vers 2, den Jesus selber am Kreuz zitiert hat, wir werden das noch sehen, oder Verse 8 bis 9 begegnen uns in Matthäus 27, über das Gewand des Herrn warf man gemäß Vers 19 das Los und seine Zunge musste nach Vers 16 am Gaumen geklebt haben und seine Hände und Füße wurden nach Vers 17 am Kreuz durchbohrt. Alles prophetische Aussagen, die David in seinem Leben Erfahrung gemacht hat, über 1000 Jahre vor Christus, aber im Vorausschau auf das, was später am Kreuz bei Jesus passieren wird. Spurgeon, der sagte dazu, David und seine Bedrängnisse können hier wohl in begrenztem Maße gesehen werden, aber wie der Stern durch das Licht der Sonne versteckt wird, so wird jeder, der hier Jesus sieht, David weder sehen noch zu sehen begehren. Wir sehen in dem Psalm Jesus, den guten Hirten, der sein Leben für uns gab. Wir sehen einzigartig seine Leiden auf Golgatha. Und darum wurde der Psalm sogar in der Urgemeinde auch als fünftes Evangelium bezeichnet, weil es uns so mitnimmt in das Empfinden und in die Schmerzen Jesu auf Golgatha. Es waren die Schmerzen der Gottverlassenheit in den Versen 1 bis 6, die Schmerzen der Menschenverachtung in den Versen 7 bis 12, die Schmerzen der körperlichen Leiden in Versen 13 bis 19, aber auch die Zuversicht in allen Schmerzen, Verse 20 bis 27, und die Frucht der Schmerzen, Verse 28 bis 32. Vers 1 gibt uns je nach Übersetzung die Bedeutung des Psalmes in bildhafter Weise an. Ich lese hier die Luther-Übersetzung. Dort heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Feinde haben den Herrn umstellt, wie die Jäger, die Hirschkuh in der Morgenröte, die schon von Geschossen durchbohrt und nun am Verbluten ist. Das haben Feinde gemacht, dort auf Golgatha. Aber Jesus, er hatte am Kreuz nicht nur Menschen als Feind. Selbst sein Vater wurde zu seinem Feind und verließ ihn. Wir kennen das in den Versen 1 bis 6, die Schmerzen der Gottverlassenheit. Lass uns die Verse mal lesen. Psalm 22, Verse 1 bis 6. Dem Chorleiter nach Hirschkuh, der Morgenröte im Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Die Schmerzen der Gottverlassenheit. Interessant, bei diesen ersten beiden Schmerzen geht es gar nicht so sehr um das körperliche Leiden, die Jesus am Kreuz erdulden musste. Wir werden noch sehen, wie schlimm diese waren. Aber es war nicht das Schlimmste. Und wir haben es vielleicht schon erlebt, dass Seelenqualen schwerer für uns Menschen zu ertragen sind als körperliche Schmerzen. Und neben der Menschenverachtung war die größte Not für Jesus am Kreuz, von Gott verlassen zu sein. Das war für ihn die Hölle, als Gott schwieg, als er sich abwandte und sein Licht von ihm entzog. Dieser Moment, in dem die Schuld der Menschheit auf ihn lag und der Aufruf Eli, Eli, lema sabachthani, was heißt mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war etwas noch nie Dagewesenes. Denn seht, von aller Ewigkeit her lebte ja die Dreieinigkeit Gottes in völliger Harmonie, in einer harmonischen Gemeinschaft. Es gab absolut nichts, was Vater, was Sohn und den Heiligen Geist trennte. Aber jetzt zum ersten Mal stellt sich etwas zwischen die Dreieinigkeit. Als die Schuld der Welt auf den Sohn Gottes lag, wurde er getrennt von seinem Vater, sodass er ihn nicht mehr als Vater ansprechen konnte. Was uns offenbart ist in der Schrift, es war das einzigste Mal, wo er den Vater als mein Gott ansprach. 170 Mal nannte er ihn in den Evangelien Vater, 21 Mal mein Vater. Aber jetzt war das nicht mehr möglich, weil die Sünde sie trennte. Jesus, der in alle Ewigkeit noch nie alleine war, der in Johannes 16, 32 sagt, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir, ist jetzt am Kreuz absolut von Gott verlassen. Es ist für uns unvorstellbar, welcher Schmerz das für Jesus bedeutet hat, so allein zu sein, vom Vater verlassen. Er schreit zu Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Schrei verhallt im Universum und der Vater antwortet ihm nicht. Sein Schreien bleibt unerhört, weil die auf ihn liegende Sünde ihn von Gott trennte. Doch in all dem hält er dem Bekenntnis in Vers 4 fest, wo es heißt, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und Gottes Heiligkeit war ja gerade der Grund, warum Gott ihn verlassen musste. Und warum Gott sich nicht in dem Moment öffentlich zu seinem Sohn bekennen konnte, wie es an anderen Stellen getan hatte. Er musste Christus verlassen, weil der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde. Und dabei hielt er keinerlei Hilfe. Schaut mal in Verse 5 bis 6, das Volk Israel, und wir denken da an die Väter, wie sie auf der Wüstenwanderung waren. Sie schrien zum Herrn und sie bekamen Hilfe, sie bekamen Rettung. Sie vertrauten auf Gott. Dreimal erwähnt das der Text in den Versen 5 bis 6. Und sie wurden was? Sie wurden errettet. Aber jener Schrei des Sohnes Gottes und seinem Vater wird jetzt am Kreuz nicht erhört werden. Die Jünger verließen ihn bis auf Johannes. Selbst Engel standen ihm nicht bei als Hilfe. Niemand, nicht einmal sein Vater war da, um seinen Sohn zu helfen. Nein, er war ganz offensichtlich verlassen, geplagt und von Gott geschlagen und gemartert, ausgeliefert in die Hände grausamer Menschen, die ihm ohne jede Hemmung bitteres Leid zufügen. Wie schrecklich, den ganzen Leid so allein gelassen zu sein. Und das, wie wir wissen, macht ja Leid so unerträglich, dass wir denken, wir sind darin so alleine, in diesem, was wir durchmachen müssen in unserem Leben. Betrachten wir hier diese schrecklichen Stunden Jesu am Kreuz, so schauen wir direkt hinein in die Hölle. Dieser Notschrei aus dem Rachen der Hölle bezeichnet den Höhepunkt des Leidens unseres Heilands. Er war wirklich von Gott verlassen. Und die Hölle kennzeichnet ja das, dass an diesem schrecklichen Ort, den es wirklich gibt, dort man nur Finsternis, Verlassenheit und Abkehr von Gott findet. Und Jesus, er ging für uns Menschen durch die Hölle, damit alle, die an ihn glauben, das nie erleben müssen. Manchmal meinen zwar wir als Kinder Gottes, dass Gott uns verlassen hat, unser Glaube versagt und wir denken dann, Gott hat sich von uns zurückgezogen. Und auch König David erlebte das, wo er meinte, Gott, er hat mich verlassen. Und ja, es gibt Zeiten, in denen das strahlende Lächeln unseren himmlischen Vater von Wolken und düsteren Schatten verhüllt ist. Vor kurzem, wir haben es auch erlebt als Familie, ihr habt es mitbekommen. Und in dem Ganzen haben wir Gott die Frage gestellt, warum Gott? Warum schenkst du uns ein Kind und dann nimmst du uns das Kind wieder weg? Warum, Gott, machst du sowas? Aber bis heute haben wir keine Antwort darauf. Und selbst Hiob bekam keine Antwort, als er Gott so fragte, warum muss ich so schlimm leiden in meinem Leben? Warum das Ganze? Doch Gott sagte ihm nichts dazu. Gott zeigte ihm vielmehr in den letzten Kapiteln des Buches durch viele Fragen aus der Natur, dass er Gott ist und dass er für sein Tun dem Menschen überhaupt keine Rechenschaft schuldig ist. Denn Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton, der nicht sagen kann, Gott, was machst du mit mir? Wir können das nicht sagen. Gott ist souverän und er führt seine Souveränität in Liebe aus für uns Menschen. Er ist der Herr. Und so können wir uns von Gott verlassen fühlen im Leid. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott uns in Wahrheit nie verlässt. Wir fühlen uns nur verlassen, aber es ist nicht wirklich so. Denn der gute Hirte ist bei uns. Schaut mal, David schreibt in den nächsten Psalmen, in Psalm 23, diese schönen, tröstenden Worte, wo er sagt, und ob ich schon wanderte, im Vers 4, im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Warum nicht? Weil du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und egal wie dunkel unser Leben aussieht und wie es uns geht, Gott ist bei uns und er tröstet uns. In Leid sind wir nicht alleine. Ja, vielleicht von Menschen verlassen, aber nie von Gott. Nie von Gott. Aber Jesus, er fühlt sich hier im Kreuz nicht nur verlassen, er war es wirklich von Gott verlassen. Und das nicht aufgrund, weil er sündigte, sondern aufgrund deiner und meiner Schuld, die am Kreuz auf ihm lag. Es war eigentlich deine und meine Gottverlassenheit, die wir auf ewig erleben müssen. Er wurde von Gott verlassen, damit wir von Gott angenommen werden können. Dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Jesus ging durch die Finsternis, damit wir Licht haben. Er wurde am Kreuz verflucht, damit wir gesegnet sind in ihm. Er litt die Hölle für uns, damit wir uns mit ihm des Himmels erfreuen können. Ja, ich weiß sehr wohl, dass ich Gottes Gericht und die tiefste Hölle verdient habe als Mensch, aber ich fürchte mich nicht. Er wird mich niemals verlassen, denn er verließ seinen Sohn um meinetwillen. Ich werde die Folgen für meine Sünde nicht tragen müssen, denn Jesus, er tat es an meiner Stelle zu meiner vollen Genüge. Wie wunderbar für ein jedes Kind Gottes. Aber seht, Sünde fordert immer ihren Lohn. Entweder hat Jesus unsere Sünde am Kreuz getragen oder wir müssen sie tragen. Und wenn Gott hier am Kreuz sein Antlitz zu seinem geliebten Sohn abwandte, als er zur Sünde wurde, dann können wir 100% sicher sein, dass er sich von jedem Sünder ebenso abwenden wird, der vor ihm eines Tages ohne Jesus steht. Er wird sich abwenden. Entweder bist du durch die Verwerfung Jesu gerettet, oder wir müssen in alle Ewigkeit unsere eigene Verwerfung tragen. Und wenn diese Menschen dann in der Hölle sind und rufen, Gott, warum hast du mich verlassen an diesen schrecklichen Ort? Dann wird der Himmel im Schweigen verharren, denn sie empfangen nur den gerechten Lohn für ihre Schuld. Aber noch gibt es Rettung in Christus Jesus, noch heute. Jesus hat auch deine Schuld am Kreuz getragen. Verpasse es nicht, diese Rettung anzunehmen in ihm. Wir haben gesehen den Schmerz der Gottverlassenheit, den Jesus am Kreuz ertragen musste. Aber das war nicht alles. Wir sehen auch zweitens den Schmerz der Menschenverachtung. Den Schmerz der Menschenverachtung. Lasst uns in Psalm 22 die Verse 7 bis 14 lesen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, er rette ihn, befreite ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meine Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Auch der zweite Punkt war noch immer, diese Schmerzen waren noch immer keine körperlichen Schmerzen für Jesus. Denn neben der Gottverlassenheit brachte auch die Menschenverachtung unsagbares, schweres Leid für ihn. Und er fühlte sich hier nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie ein Wurm, der total wertlos ist. Und ich weiß nicht, wer von euch einen Wurm beachtet. Man geht einfach drüber hinweg oder tritt sogar auf ihn. Und so verachtet war Jesus von seinem eigenen Volk, die ihn ablehnten. Seht, als ihren Schöpfer und ihren König gebührte ihm alle Ehre, aber sie hatten nur Verachtung, sie hatten nur Spott für ihn übrig. Und die Verse gingen hier in Erfüllung, als Jesus von den vielen geschmäht wurde, die am Kreuz vorübergingen und ihre Köpfe schüttelten. Und deshalb sagt der, der von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür und der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der Weinstock. Er sagt hier am Kreuz, von Gott verlassen und von Menschen verachtet und verspottet, Ich aber bin ein Wurm. Ein Wurm bin ich und kein Mensch. In sein Leben ging er umher und tat ihm voll viel Gutes. Und doch für seine Liebe feindet man ihn an. Kein Wunder, dass ihm das Herz brach. Lass uns mal zu Psalm 69 gehen. Psalm 69, Vers 21 redet auch über diesen Spott, über diesen Hohn, prophetisch auf Jesus. Psalm 69, Vers 21. Da heißt es, auch ein Psalm von David, der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins und auf Tröster, aber ich habe keinen gefunden, da war keiner, der Mitleid hatte. So viel Hohn und Verachtung musste Jesus tragen. Und wenn wir von lieben Menschen verachtet und abgelehnt werden, dann können wir etwas nachvollziehen, welche Schmerzen das sind, diese Menschenverachtung, die Jesus erleben musste von seinem eigenen Volk. Ich erinnere mich auch mal an so eine Verachtung. Wir waren in unserer Heimatgemeinde oft im Passau auf der Fußgängerzone. Jeden Samstagmorgen standen wir da, wir haben Lieder gesungen, wir haben Traktate verteilt und hatten da versucht, Menschen zu erreichen. Und ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern, wie das abging, aber in diesen Verteilen auf einmal spuckte mich jemand ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas gemacht hatte, um das zu provozieren, aber jemand spuckte mich an. Ich hatte es noch nie erlebt, dass mich jemand ins Gesicht spuckte. Ich war total perplex, Kopf gestoßen und dann kam ich natürlich in Erregung, war versucht, zornig zu werden in dem Moment, um das Böse zurückzuzahlen. Aber in dem Moment habe ich mich an die Szene erinnert, wo Jesus auch von dem Menschen angespuckt wurde. Und das hat mich ruhig gemacht. Und jede Verachtung, die wir seitens Menschen erleben, auch wenn es uns wehtut, dass wir vielleicht ausgelacht werden, weil wir Christen sind und die Menschen, sie spotten über uns in den Schulen und in den Arbeitsstätten. Sie spotten vielleicht über uns. Es ist alles weit hinter dem, welche Spott und welche Verachtung Jesus ertragen musste. Und er war nicht ein normaler Mensch wie wir. Er war der Sohn Gottes, der alle Ehre und Anbetung verdient hatte. Und wie ein König, der verachtet wie ein Wurm war, zeigte sich kein einziger, der ihm half, nach Vers 12. Kein Helfer war da, um Jesus beizustehen in seinen Schmerzen. Viele Stiere, die für Kraft stehen, Stiere Baschans, haben ihn umgeben, um ihn zu vernichten. Sie kennen keine Gnade, sie sind grausam wie ein Löwe, der seine Beute erjagt hat, Vers 14. In Vers 8 hatte David gesagt, dass die Leute ihren Mund aufreißen. In Vers 14 sagt er, dass Löwen ihren Mund aufreißen. Woran es sichtlich ist, dass die Löwen, Stiere und Hunde Metaphern sind für Menschen. Sie folgen ihren Trieben wie die unvernünftigen Tiere. Sie haben die letzte Spur von Gottesfurcht abgeworfen. Auch wenn die Führung Israels meinte, sie diene Gott. Nichts mehr hält sie zurück, um ihn zu vernichten. Wie schlimm diese Menschenverachtung, die Jesus ertragen musste. Und auch das erlitt Jesus am Kreuz für dich und für mich dort auf Golgatha, an diesem schrecklichen Hügel. Und er ertrug das alles wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er litt willig, er tat seinen Mund nicht auf. Aus Liebe zu den Menschen, zu den Leuten, die ihn verachteten und die seine Liebe nicht verdient haben. Und mit dem Propheten Micha können wir hin die Welt in alle Religionen fragen, wo ist solch ein Gott wie dieser Herr Jesus Christus? Zeig mir so ein Gott, der das mit sich machen lässt, um die Menschen mit seiner Gnade zu beschenken. Es gibt keinen anderen Gott wie Jesus Christus, der so wunderbar ist. O Gnade Gottes, wunderbar in unseren Herrn Jesus. Wir haben gesehen, der Schmerz der Gottverlassenheit und der Schmerz der Menschenverachtung, das Jesus im Kreuz erduldete. Drittens sehen wir den Schmerz der körperlichen Leiden. Verse 15 bis 19 in unserem Text. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt an meinen Gaumen. Und in den Staub des Todes legtest du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Hier im Kreuz sehen wir die Stärke und Wildheit der Menschen, Jesu vollständiger Schwachheit gegenüber. Er wurde schwach für uns. Und Paulus sagt es uns in 2. Korinther 3, Vers 4, er wurde gekreuzigt in Schwachheit. Demütig und gehorsam war er bis zum Tod am Kreuz. Unvorstellbare körperliche Schmerzen ertrug er dort. Und nochmal, David schrieb diesen Psalm 1000 Jahre vor Christus. Und er nimmt uns mit in die Kreuzigung hinein. Man denkt, er war dabei bei so einer Kreuzigung, aber es gab die Kreuzigung nicht damals. Vers 15 sagt, dass die Knochen der Hände, die Arme, Schultern und des Beckens zertrennt aus den Gelenken waren. Sie wurden nicht gebrochen und durften nicht gebrochen werden, sondern sie lösten sich voneinander. Mein Onkel erlebte mal einen großen Sturz aus großer Höhe und seitdem kommt es immer wieder mal vor, dass sich die Schulter bei ihm ausrenkt. Und das sind riesige Schmerzen bei ihm. Und das gipfelt dann darin, wenn sie ihm wieder eingerenkt werden muss. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der das hier erleben muss. Eine Einrenkung. Schlimm. Aber bei Jesus war nicht nur am Kreuz die Schulter ausgerenkt. Alles seine Gebeine haben sich getrennt. Alle seine Gebeine. Wie kam das? Nachdem er ans Kreuz festgenagelt worden war, richteten ja mehrere Soldaten das Kreuz auf. Und dabei ließen sie das Kreuz in ein vorgesehenes Loch gleiten. Und nachdem das Kreuz mit einem dumpfen Schlag in das Loch festgerammt wurde, spürte Jesus sofort die ganze Last von seinem Körper, der durch die Nägel an den Handgelenken und Füßen gehalten wurde. Und dieses verursacht im ganzen Körper furchtbare bis ins Mark gehende Schmerzen, da die wichtigsten Gelenke plötzlich aus ihrer natürlichen Stellung gerissen wurden. Welche Schmerzen mussten das gewesen sein für Jesus dort am Kreuz? Die Knochen des Durchbohrten sind zertrennt und so zählt er nach Vers 18 die Knochen eines nach dem anderen ab. Das ist die schauerliche Beschäftigung eines Mannes, der mit seiner Pein ganz allein ist und sich nur mit ihr und mit sich selbst abgeben kann, da Gott ihn verlassen hat und niemand da ist, um ihn zu trösten. Aber nicht nur das, durch all dem ist die Tätigkeit seines Herzens in Mitleidenschaft gezogen. Vers 15 heißt es, es zerrann wie Wachs. Ich habe gelesen, im Todeskampf am Kreuz füllte sich der Herzbeutel Jesu langsam mit Serum, was das Herz eindrückte und stechende Schmerzen in der Brust bedeutete. Das zusammengedrückte Herz kämpfte, um schweres, dickes, träges Blut ins Gewebe zu pumpen. Die quälenden Lungen machten einen verzweifelten Versuch, keuchend etwas Luft zu schnappen. Er hatte keine Kraft mehr nach einer gewissen Zeit, nach Vers 16. Dazu quälender Durst und dann noch die unerträglichen Schmerzen durch das Durchbohren der Hände und Füße. Jemand schreibt dazu, die unnatürliche Haltung am Kreuz machte jede Bewegung zu Qual. Die zerrissenen Adern und zerfetzten Sehnen pulsierten mit unaufhörlichem Schmerz. Die Wunden, entzündet durch ihre Entblößung, wurden allmählich brandig. Die Arterien, besonders am Kopf und am Bauch, schwollen unter dem Druck des angestauten Blutes an. Und während jede einzelne Qual langsam zunahm, kam noch die unerträgliche Pein, ein brennendes und wütender Durst hinzu. Und all diese physischen Komplikationen verursachten eine innere Erregung und Angst, die den Ausblick auf den Tod selbst. Nach Vers 19 zog man den Herrn aus und nackt hing er da am Schandpfahl. Und gleichzeitig teilten Söldner seine Kleider unter sich über das nahtlose Gewand. Warfen sie das los? Erfüllung in Johannes 19, Verse 23 bis 24. Welche Herzlosigkeit, welche Demütigung für den König aller Könige. Und der Herr, er schaute zu, er sagte nichts, nur Worte der Liebe. Und er tat nichts, obwohl er runtersteigen hätte können vom Kreuz. Er war still wie ein Lamm, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt und den Zorn Gottes für dich und für mich trägt dort. Und Gott rettete ihn nicht. Nach seinem Plan musste sein Sohn so schrecklich leiden für die Sünde der Welt, dem seine Beine völlig kraftlos gewesen sein mussten und auch gefühllos, konnte er sich irgendwann nicht mehr hochdrücken am Kreuz, um zu atmen. Er rief aus, dass die Erlösung vollbracht war. Und seine letzten Worte waren: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er verschied. 6 qualvolle Stunden litt Jesus am Kreuz unsagbare körperliche Schmerzen, die keiner sich von uns vorstellen kann, egal was wir in diesem Leben durchmachen. Und es war eigentlich deine und meine Schmerzen, deine und meine Leiden, die wir gerechterweise hätten dort tragen müssen. Jesus, er verdiente es nicht. Er war ohne Schuld. Wir sollten dort hängen und erleiden müssen und dort sterben. Wir sollten dort bezahlen für unsere Schuld. Ihr kennt bestimmt den Film Passion Christi. Nun, was immer man von dem Film halten mag und was darüber geschrieben wird, es gibt eine Szene in dem Film, wo das zum Ausdruck bringt, was wir den Sohn Gottes angetan haben. Mel Gibson ist der Regisseur des Films. Er ist konservativer Katholik, der sich selber in eine Szene in dem Film brachte. Es ist die schreckliche Szene, als Jesus mit Hammer und Nägel dort ans Kreuz geschlagen wurde. Und in dieser Szene sieht man nicht die Hände der Schauspieler von den Soldaten, sondern man sieht in dieser Szene die Hände von Mel Gibson, die Jesus die Nägel durch die Hände trieben. Und damit wollte Mel Gibson ausdrücken, dass auch er mit seiner Schuld verantwortlich ist, dass Jesus so schrecklich leiden und am Kreuz sterben musste. Und er war es auch. Und alle Menschen waren es. Auch wie wir hier in diesem Raum sitzen. Wir waren schuld daran, dass das geschehen ist. Dass das mit dem Sohn Gottes gemacht wurde. Wir waren schuld. Der Psalm 22, er endet nicht mit dem Tod. Er endet nicht in dieser Hoffnungslosigkeit. Die Verse 22 bis 32 sind nämlich voller Hoffnung, Dank und voller Lobpreis. Ihr könnt diese Verse selber zu Hause lesen. Und das ist die Hoffnung, die die Auferstehung Jesu mit sich bringt. Und die Auferstehung, sie gehört genauso zu das Evangelium. Vers 23 bezieht sich auf die Jünger und die erste Gemeinde nach der Auferstehung. Jesus, er ist nicht nur auferstanden, er ist nach der Himmelfahrt von Gott über alles erhöht worden, sodass sich eines Tages alle Knie vor ihm beugen werden. Schaut mal, Psalm 22, Vers 30, was uns als Philipper 2 erinnert. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht an Leben erhalten konnte. Es werden sich alle Knie beugen vor Jesus. Und bis dahin wird das Evangelium in alle Welt verkündigt, wie auch heute Morgen. Und die universelle Gemeinde wächst weltweit, das können wir in Vers 26 entnehmen. Das Lob und Jesu wächst, der für viele die Rettung vollbracht hat. Er vollbrachte als gehorsamer Sohn des Vaters den Plan des Vaters, damit er durch seine Auferstehung, Himmelfahrt, der einst Erniedrigte, vor aller Welt Erhöhte sein wird. Und er wird herrschen, er wird regieren als der Wiederkommende. Er genießt bis heute die Früchte seiner Schmerzen. Und alle Spötter und Feinde, die ihn vernichteten am Kreuz, werden in den Staub hinabfahren und aus dem Staub schlussendlich in das ewige Feuer, wenn sie seine Gnade nicht ergriffen haben. Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat alles vollbracht. Und der Psalm endet auch so. Schaut im Psalm 32. Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit. Ein Volk, das noch nicht geboren wird. Denn er hat es getan. Er hat es vollbracht. Der Sohn Gottes hat die Erlösung für uns Menschen vollbracht. Er ist das wahre Friedensopfer, von dem sich alle Gläubigen immer und immer wieder sättigen dürfen und baden dürfen in dieser Gnade, die sie erfahren haben in ihrem Leben. Ist es nicht unbegreiflich? Ist es nicht so schön, dass wir diese Gnade haben in Jesus Christus? Er hat gelitten, er hat bezahlt und wir dürfen alle die Früchte seines Werkes genießen. So ist Gott. Er hat ein Herz, das von göttliche große Liebe getrieben wird, dem Menschen Gutes zu tun. Und es kommt der Tag, an dem er alle Gläubigen von allen Völkern zu einem großen Gnadenmahl rufen wird. Und schon heute dürfen wir im Abendmahl uns erinnern an seine große Liebe. Auch wenn wir im Psalm 22 nur einen ganz kleinen Einblick bekommen für das, was Jesus da für uns gelitten hat am Kreuz. Für seine große Liebe für uns Menschen. Und wir werden schlussendlich nie nachvollziehen können, wie sehr der Schuldlose für uns, die wir schuldig sind, leiden musste. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um das zu verstehen, tiefer hineinzutauchen in das Leiden des Lammes Gottes für uns am Kreuz. Sind wir mit Dank erfüllt an diesem Morgen? Sind wir mit Lobpreis erfüllt gegenüber diesem Herrn Jesus? Mit Mut und Zuversicht, auch in diesem Kampf, in dem wir stehen als Christen, wird unsere Liebe zu Jesus angereizt, wenn wir ihn sehen, der uns so sehr geliebt hat. Das möchte Gott, der Vater, bewirken durch seinen Geist in uns. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir können nicht nachvollziehen, was du am Kreuz da erdulden musstest für uns Menschen, die wir deine große Liebe, deine Gnade nicht verdient haben. Herr, wir sind so schuldig und wir fühlen uns auch oft so schuldig, weil das Gewissen, das du in uns gelegt hast, klagt uns an. Aber wir dürfen ruhig werden bei dir immer und immer wieder. Ans Kreuz kommen, unsere Schuld bekennen. Und du sagst, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu, bist du gerecht, sodass du unsere Sünden vergibst. Herr, das ist so herrlich, zu wissen, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe, dass wir als deine Kinder angenommen sind. Wir beten auch für die, die das noch nicht ergriffen haben, dass sie sehen das Heil, das du ihnen anbietest. Aber es ist nicht als erstes für uns da, sondern damit wir dahin kommen zu dem, was du uns gemacht hast, dich zu ehren und dich zu verherrlichen. Und wir wollen das auch tun in unserer Mitte an diesem Tag, wenn wir Abendmahl feiern, dass dein Name gelobt wird und schenk durch, dass unsere Liebe dadurch entfacht wird zu dir. Herr Jesus, wir haben so wenig Liebe zu dir. Ich kenne das aus meinem Leben. Es ist so wenig Liebe da. So ein Mangel an Liebe für das, was du getan hast. Schenk doch, dass es uns anfacht zur Liebe zu dir, auch zu unserem Nächsten. Amen.